So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner liegt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner. Dies ist Episode sage und schreibe 103. Und ich sitze heute im spannenden, schönen und trubeligen, hier in dieser Ecke nicht ganz so trubeligen Moabit. Mir gegenüber sitzt der Grünen-Abgeordnete Thailan Kurt. Hallo, Herr Kurt.
Hallo.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe es gerade gesagt, wir sitzen in Moabit. Beschreiben Sie mal Ihren Kiez, Ihren Wahlkreis ein bisschen.
Moabit, mein Wahlkreis umfasst den Norden Moabits, also alles nördlich der Turmstraße und zieht sich sogar bis in den Wedding. Also ich habe im Wedding noch den Brüsseler Kiez mit im Wahlkreis. Und so wie es weder das Moabit gibt, gibt es auch nicht den Wedding. Also der Brüsseler Kiez ist ein eher bürgerlicherer Kiez im Vergleich zu anderen Lagen im Wedding. Aber es ist halt immer noch der Wedding. Es ist halt nicht Pankow oder Charlottenburg oder Prenzlauer Berg, sondern wir merken im Wedding genauso wie in Moabit. Und in Moabit haben wir auch Nord-Süd-Gefälle. Das ist historisch gewachsen. Wir haben südlich ja in Moabit die Spree. Das ist nicht mehr mein Wahlkreis, aber die Wohnlagen an der Spree waren immer bessere, teurere, viel, viel bürgerlichere Wohnlagen. Und ich habe die Wohnlagen im Wahlkreis, wo die Menschen doch stärker von Armut betroffen sind. Und das, was ich sagen kann, wie wenn ich meinen Wahlkreis beschreiben könnte, Moabit ist total multikulturell, Wedding auch. Und es ist ein Wahlkreis, wo sie eigentlich alles finden. Also sie finden total bürgerliche Leute, sie finden ganz, ganz stark armutsbetroffene Menschen, sie finden viele Alleinerziehende, Zugezogene, Geflüchtete, immer schon hier gewesene Menschen, die seit 50 Jahren hier in derselben Wohnung leben, Menschen, die unter prekärsten Wohnverhältnissen gerade merken, welche Auswüchse dieser katastrophale Berliner Wohnungsmarkt hat. Sie finden einfach hier alles. Und ich finde, das ist auch das Schöne an Moabit, dass man hier einfach alles findet. Und was ich auch merke in Moabit, aber auch im Wedding, aber gerade in Moabit ist dieser große Zusammenhalt der Menschen, also trotz der vielen Unterschiede, die es hier gibt, ist und auch eben aufgrund der Tatsache, dass auch unser Kiez so vielfältig ist, wird Vielfalt als etwas Positives angesehen. Und die Nachbarschaft ist sehr stark. Also dieses solidarische Miteinander hat einen sehr großen Wert hier und ich habe mir vorgenommen, ich werde alles dafür tun, dass
so bleibt. Okay, das ist interessant. Also wir sitzen hier in der Nähe vom Westhafen. Das ist ein ehemaliges Industrieviertel hier, ne?
Genau. Also Moabit hat im Westen ein Industriegebiet, wo heute noch Siemens Energy und weitere Unternehmen ansässig sind. Also Siemens Energy baut hier Gasturbinen für die ganze Welt. Und wir haben hier noch weitere Betriebe. Wir haben dadurch in Moabit ein Ost-West-Gefälle, was sich dahingehend zeigt, dass im Osten, da wo heute der Fritz-Schloss-Park ist, war eine preußische, ich glaube, Militärakademie. Also da war so eine Art Offiziersschule. Und dadurch sind die Altbauten teilweise im Moabit Ost besser ausgestattet als im Moabit West. Das heißt, die Wohnungen sind größer, die Wohnungen sind viel, viel herrschaftlicher, weil da auch Wohnungen gebaut wurden für Menschen, die hohe Positionen im Militär inne hatten. Während wir in Moabit West kleinere Wohnungen haben, weil das die Wohnungen waren der Arbeiterinnen und Arbeiter, die in den Fabrikhallen dort auch gearbeitet haben. Und Moabit West war zum Beispiel auch lange Zeit ein Kiez gewesen, wenn wir uns die Zeiten der Weimarer Republik angucken. Es war ein sehr, sehr linker Kiez, wo die Kommunistische Partei sehr stark abgeschnitten hat, wo auch der Widerstand gegen die NSDAP und gegen Adolf Hitler auch sehr, sehr stark war und wo auch die gewerkschaftliche Organisierung sehr, sehr hoch war in Bezug auch auf die Durchsetzung von Lohnforderungen von Arbeiterinnen und Arbeitern gegenüber Großgrundbesitzern und den Besitzern der Fabriken.
Das ist ja auch alle Gründerzeitbau, ne?
Ja.
Ist schon.
Ist es, aber wir haben dann folgende Entwicklung gehabt. Wir hatten halt einen Strukturwandel erlebt. Also die Fabriken, wo früher Tätigkeiten durchgeführt wurden, wo Menschen halt mit Händen noch was gebaut haben. Die gibt es halt so nicht mehr, auch wenn man heute bei Siemens Energy arbeitet und dort eine Gasturbine zusammenbaut, sind die formalen Ansprüche und Qualifikationen natürlich viel, viel höher der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir haben dann erlebt, dass natürlich auch durch den Wegfall der Berlin-Zulage, durch den Fall der Berliner Mauer, wir eine hohe Arbeitslosigkeit hier hatten in Moabit und viele Menschen, die hier in Fabriken gearbeitet haben oder im Wedding, in den Osram-Höfen auch gearbeitet haben, die sind arbeitslos geworden. Die sind teilweise auch bis zu ihrem Renteneintritt arbeitslos geblieben. Und wir haben hier eine sehr, sehr hohe Armut auch erlebt. Wir haben sie auch weiterhin. Also die Armutsquoten liegen zwischen 30% und 40%, wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf die Kinderarmut gucke. Auch teilweise gehen die hoch bis auf 63%. Das ist schon sehr erschreckend, wie viele Menschen von Armut betroffen sind. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass wir viel Zuzug haben in den letzten Jahren, auch hier nach Moabit, aber auch gerade in den Wedding. Und die Bevölkerungsmischung nochmal eine andere ist. Also es ziehen ganz, ganz viele Studierende in den Kiez. Es ziehen viele, viele junge Familien in den Kiez, die meistens ein bisschen mehr Geld haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles total wohlhabende Menschen sind, wenn ich mir jetzt andere Lagen in Berlin angucke. Und dass aber die Mischung heute natürlich noch eine andere ist, hier in Moabit, aber auch im Wedding als vor 10 Jahren. Mhm.
Sie haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, also das Thema Armut, das ist halt heute oder wird heute ein Schwerpunktthema dieses Gesprächs. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Was mich jetzt erstmal interessieren würde, und da würde ich jetzt vielleicht ein Stück weit über diesen Wahlkreis mal hinausgucken, mir mal den Bezirk Mitte angucken. Ich sag mal, die Berliner Bezirke sind ja ohnehin irgendwie alle spannend und natürlich würde jeder Wahlkreisabgeordnete sagen, mein Bezirk ist der spannendste. Mhm. Aber in Mitte finde ich es tatsächlich so interessant, dass diese Fälle und auch so die Nutzungsarten, ich formuliere mal so ein bisschen ungelenk, von einzelnen Vierteln so extrem unterschiedlich sind. Also wir haben ein Regierungsviertel, wir haben irgendwie Viertel, die sehr armutsbelastet sind, wir haben sehr gewachsene Strukturen, wir haben oder auch soziale gewachsene Strukturen, wir haben Gegenden, die regelmäßig wirklich neu durcheinander gewürfelt werden von ihren Anwohnerinnen und Anwohnern. Wie geht man damit um? Politisch. Also wie steuert man dann so einen Bezirk? Jetzt sind Sie nicht Bezirksbürgermeisterin, aber
Naja, ich war ja früher selbst in der BVV auch gewesen. Erst als Bürgerdeputierter, anschließend als Bezirksverordneter. Und ja. Soziale Unterschiede oder wenn ich mir jetzt den Bezirk Mitte angucke, aus einer Armutsperspektive oder aus der Perspektive der sozialen Ungleichheit, ja, dann ist das schon krass. Also wenn ich mir angucke, dass der Planungsraum mit der niedrigsten Armutsquote in Mitte eigentlich immer der Arkona-Platz war, da waren es so 2-4%. Mhm. Und das Gebiet mit der höchsten Armutsquote in Mitte derzeit der Gesundbrunnen ist. Mhm. Also auch Moabit, auch diese 40-60% können noch übertroffen werden, wenn wir Richtung Brunnviertel und Richtung Gesundbrunnen schauen. Ja. Und das ist natürlich schon dahingehend eine Herausforderung, dass wir Menschen haben, die im selben Bezirk leben, aber eigentlich in total unterschiedlichen Lebenswelten. Also bei den einen ist das der absolute materielle Mangel, den wir dort erleben, wo die Frage ist, wie kommen diese Menschen über den Monat durch und wie schaffen sie es nach dem 20. noch irgendwie ihren Kühlschrank zu füllen, während wir bei anderen Menschen eine komplett andere materielle Situation haben. Und das zeigt sich natürlich auch politisch. Und wir Grüne haben zum Beispiel immer gesagt, wir sind die Partei, gerade in Mitte, die für alle Menschen da ist. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass alle Menschen in unserem Bezirk, und das sind ja 395.000 Menschen, die hier in Mitte leben, wissen, dass sie auch mit unserer Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger eine Person haben, eine Ansprechpartnerin haben, die ein offenes Ohr auch für sie hat und auch ihre Belange ernst nimmt. Und auf der anderen Seite war aber auch immer klar für uns Grüne in Mitte, dass wir gerade diejenigen, die von Armut betroffen sind, natürlich stärker in den Fokus nehmen und auch stärker unterstützen, weil sie einfach auch mehr Unterstützung benötigen als andere, um dafür zu sorgen, dass sie ein gutes Leben vor Ort haben.
Sie sind, das hatten Sie auch mal, Heike, auch an verschiedenen Stellen schon gelesen, selbst in Armutsstrukturen aufgewachsen. Was bedeutet das oder was hat das für Sie bedeutet, in Armut groß zu werden?
Naja, Armut bedeutet aus meiner Sicht Mangel. Mangel. Also woran merke ich, dass ich arm bin? Ich merke es daran, dass es viele Dinge gibt, die ich als Kind und als jugendlicher Mensch nicht machen kann. Alle paar Jahre gibt es ja in Berlin immer die Debatte, brauchen wir Schuluniformen? Die kommt ja immer wieder so hoch. Mhm. Und diese Debatte hat ja auch eine Ursache, dass an Berliner Schulen, und heute wird es genauso gewesen sein wie in den 90er Jahren in Morbid, dass sich soziale Unterschiede auch auf dem Schulhof bemerkbar machen. Dass sie einen dann die total teuren Nike-Schuhe haben und auch damit angeben und sagen, guck mal, ich habe ganz tolle Nike-Schuhe oder Adidas-Schuhe oder was auch immer. Oder das, was gerade angesagt ist, dann kam ja die Zeit, wer hat das teuerste, wer hat das neueste iPhone. Mhm. Und auf der anderen Seite man aus meiner Sicht soziale Unterschiede halt natürlich immer wahrnimmt, wenn man merkt, dass es Dinge gibt, die andere haben, die ich selbst nicht habe. Und zum anderen merke ich daran, dass ich armutsbetroffen bin, wenn ich ein Kind bin oder ein Jugendlicher bin, wenn sich bestimmte Türen sich mir nicht öffnen. Also wenn ich die Unterstützung in Form von, es gibt ja nicht nur dieses Materielle, sondern auch die ganze immaterielle Frage von Armut, also bekomme ich Nachhilfe, wenn ich sie brauche. Wenn ich merke, also kriege ich erstens die Unterstützung aus dem Elternhaus, wenn ich Probleme in der Schule habe, dass ich zu meinen Eltern gehen kann und sagen kann, Mama, Papa, ich komme mit Mathe nicht klar, kannst du mir helfen? Und ich hatte die Situation gehabt, wir hatten früher in der Schule, ich bin dann irgendwann aufs Gymnasium gewechselt, wir hatten Französisch gehabt und ich konnte es gar nicht. Und was habe ich gemacht? Ich bin zu meiner Mutter gegangen, meine Mutter war alleinerziehend damals. Ich habe gesagt, Mama, kannst du mit mir Französisch üben? Mhm. Die Frau kann kein Französisch. Die hat mit mir trotzdem versucht, Vokabeln zu üben. So, also okay. Das fängt ja da an. So, das geht über die Frage von, wenn sie merken, dass sie zum Beispiel Unterstützung benötigen in Form von Nachhilfe. Es gibt ja mittlerweile viele Angebote hier im Kiez, die auch kostenlos sind. Man kann in Jugendeinrichtungen gehen und dort auch gucken, welche Angebote es gibt. Aber ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen, aus meiner Perspektive, dass es diese Angebote gab. Und man ist dann alleine. Und dann überlegt man, okay, können wir uns das leisten? Ich habe dann irgendwann auch eine Nachhilfe bekommen und wir mussten uns das Geld vom Munde absparen, damit ich in Mathe nicht eine 5 auf dem Zeugnis habe, weil ich sonst sitzen geblieben wäre. So. Und das ist auch eine Frage von Geld. So, also das merkt man ja dann schon, wenn man weiß, ich bekomme das eine, indem ich auf das andere verzichte. So, und woran merkt man noch, dass man armutsbetroffen ist? Aus einer Mangelsituation, aber auch aus einer Situation des Selbstwertgefühls irgendwann, weil dieser Mangel macht was. Also es ist ja nicht nur die Frage von, keiner läuft in Berlin jetzt barfuß rum. Es geht ja nicht um die Frage von, braucht man teure Sportschuhe oder nicht. Das ist eher eine andere Perspektive, sondern es geht um die Frage von Teilhabe. Es geht um die Frage auch des Selbstwertgefühls und auch, ob man Teil von etwas sein kann. Und über was man sich eigentlich als junger Mensch auch identifiziert. Und auch heute ist es so, dass sich viele junge Menschen natürlich identifizieren mit Träumen, die sie haben, mit Vorstellungen, die sie haben, was ein gutes Leben zu sein hat. Gerade heute, wo wir die sozialen Medien noch mal viel stärker haben als früher, ist der Dubai-Urlaub noch ein Klick auf TikTok entfernt. So, und das sorgt natürlich dafür, dass junge Menschen sagen, ich will dahin, ich will das haben, ich will jenes haben. Und man dann teilweise merkt, nein, Träume bleiben halt auch Träume, weil das Geld einfach dafür nicht da ist oder weil die materielle Situation zu Hause einfach so prekär ist, gerade jetzt in der Zeit, wo die Mieten auch nochmal so hoch sind, dass fast schon für viele Menschen ein gutes Leben ist, wenn sie am Ende des Monats über die Runden kommen und es nicht jeden Tag nur Nudeln gibt zu Hause.
Ja. Jetzt ein kleiner Nebenaspekt, aber Sie haben das Thema jetzt gerade aufgemacht. Die sozialen Medien, das ist ja was, wovon wir ja irgendwie mehr oder weniger alle in Anführungszeichen betroffen sind, was wir ja alle wahrnehmen. Und genau diese Videos nehme ich auch wahr. Also ich kriege die über eine andere Plattform irgendwie reingespielt, nicht über TikTok, aber so diese Dubai-Verherrlichung oder auch so eine Fokussierung auf Geld. Und dann gibt's irgendwie so Videos, wo dann irgendwie sich zwei Männer gegenüber sitzen und der eine sagt dem anderen, also unter 6.000 Euro netto im Monat musst du dich gar nicht wundern, wenn du keine Frau abkriegst. Das ist alles völlig absurd, aber das wirkt ja auf Jugendliche.
Total. Und das kann auch, also das muss man auch im Auge haben. Und ich glaube, daran zeigt sich halt auch, wie wichtig sowas wie Medienbildung ist, weil nicht alles, was in den sozialen Netzwerken ausgestrahlt wird, ist gut. Also natürlich versucht man, also ich sehe ja auch Videos, sehen wir alle, die werden ja dann eingespielt in den sozialen Netzwerken. Dann wird plötzlich irgendwie, dann werden Länder verherrlicht dort, die autokratische Regime haben, weil es dort so schön und sauber ist und die Straßen glänzen. So, und damit wird ja ein Bild konstruiert von wegen, das Leben in Deutschland ist nicht gut. Uns geht's ja ganz, ganz schlecht hier. Es gibt hier Gewalt, es gibt hier Kriminalität und in den anderen Ländern würde es sie nicht geben. Und dieses Bild wird dann dort natürlich millionenfach auch verbreitet und das prägt ja auch das Denken von, gerade auch von jungen Menschen, die dann sagen, ah, ich habe das gesehen, hast du das auch gesehen auf TikTok oder auf Instagram oder auf anderen Plattformen? Und ich glaube, die sozialen Netzwerke und die sozialen Medien haben einerseits eine wichtige Informationsfunktion, dass halt wir uns dadurch viel besser informieren können als früher. Aber sie haben natürlich auch Gefahren, weil die Anfälligkeit für Desinformation einfach viel, viel größer ist und deswegen auch der Wert von Medienbildung unfassbar angestiegen ist.
Mein Eindruck ist, also ich beobachte ja dieses Schulwesen auch schon ein paar Jahre mittlerweile, und wenn ich mir das, also was Sie gerade gesagt haben, wir leben, ne, in anderen Ländern, die werden autokratisch regiert und ne, wie schlecht wir in Deutschland leben, und da würde ich übereinstimmen, wir leben eigentlich sehr gut in Deutschland. Was ich nur feststelle, ist tatsächlich, wenn ich mich jetzt so mit Jugendlichen unterhalte und so mal deren Binnensicht erfrage, wie nehmt ihr das denn wahr, dann höre ich relativ regelmäßig, naja, viele Sachen funktionieren halt nicht. So, also die Schule ist halt irgendwie oll, weil da fällt halt irgendwie der Putz von der Decke. Während der Corona-Zeit war die Schule eigentlich zu, da war irgendwie gar keiner für uns da. Und da kann man durch ganz viele andere Themengebiete auch durchdeklinieren. Also wo ich einfach auch wahrnehme, dass es sozusagen in diesem Staat oder für den Staat einen Unterschied macht, wie alt jemand ist. Also ich habe so das Gefühl, Jugendliche werden permanent vergessen. So, und ich frage mich halt, also dann wundert es mich zumindest ein Stück weit nicht, dass man sich dann vielleicht schneller davon einfangen lässt, wenn andere Länder idealisiert dargestellt werden, oder das eigene irgendwie abgewertet wird. Und das ist jetzt die Frage an den Sozialpolitiker. Wie kommt man dagegen an?
Indem wir natürlich dafür sorgen, dass der Putz nicht von den Schuldecken abfällt und dass unsere Schulen auch so ausgestattet sind, dass das Lernen dort Spaß macht und dass Kinder und Jugendliche sagen, ich gehe da gerne hin. Und das wird, wir werden immer in Berlin die Situation haben, dass Schulen sanierungsbedürftig sind. Wir sind jetzt kein Dorf mit 5 Schulen, wo man sagt, wir müssen einmal 5 Schulen sanieren, dann haben wir für die nächsten 20 Jahre Ruhe, sondern es ist hier immer was zu tun. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl, also wir müssen uns ja die Frage stellen, woher kommt dieses Gefühl? Und dieses Gefühl kommt ja nicht durch die sozialen Medien, sondern dieses Gefühl war ja häufig schon da.
Genau.
Und kann durch verschiedene äußere wie innere Umstände verstärkt werden. Und wenn wir uns heute die Situation in den Schulen anschauen, und ich meine, ich muss dafür nur nach Morbid schauen oder auch in den Wedding schauen, hier im Wahlkreis, aber auch in anderen Gegenden in Berlin, wo viele armutsbetroffene Menschen leben, dann haben wir eine Situation, wo das Schulsystem nicht die Unterstützung liefert, die diese Menschen brauchen. So, und das fängt bei der Frage an, findet der Unterricht statt, findet der Unterricht nicht statt? So, wenn ich von meinem 14-jährigen Neffen erfahre, er hat gar keinen richtigen Stundenplan, weil sich das jede Woche verändert und die bekommen das digital, weil abhängig ist, welche Lehrkraft gerade ausfällt und welche Lehrkraft nicht ausfällt. Wenn es um die Frage geht von, welche Lehrinhalte werden in den Schulen wie vermittelt, und ich rede jetzt nicht nur von diesen sogenannten Kernkompetenzen, sondern auch von der Frage, ich habe eben die Medienbildung angesprochen, was geben wir eigentlich, also was wird in der Schule auch wie gelehrt, damit junge Menschen das Gefühl haben, okay, sie werden in ihren Belangen ernst genommen. Sie haben auch Räume dort, wo sie ihre Belange auch einen Raum finden, wo sie auch die entsprechende pädagogische Unterstützung finden. Es geht über die Frage, wie wir es schaffen, wenn wir uns unser Schulsystem angucken, dass junge Menschen auch einbezogen werden in die Planung ihrer Schule. So, also auch ich, auch Sie, wir waren alle auf einer Schule gewesen und wir haben unsere Schule. Und ich glaube, da geht es auch viel um Partizipation. Und ich glaube, dass Berlin da noch besser werden kann. Keine Frage. Aber der große Unterschied zu diesen Dubai-Videos ist ja, dass wir in einem Land leben, wo wir unsere Meinung sagen können und wo auch Jugendliche sagen können, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht, und dass dann nicht nachts die Polizei vor der Tür steht, sondern dass wir in einem Land leben. Und ich glaube, das ist auch so ein Wert der Demokratie, den wir uns alle mal wieder bewusst machen müssen, wo wir unsere Meinung sagen können, wo wir die Regierung kritisieren können und auch in den Widerspruch gehen können, um Dinge auch zum Besseren zu verändern.
Ja, also da würde ich Ihnen zustimmen. Mir fehlte aber irgendwie noch ein kleiner Teil. Also wenn ich mich, Sie haben es jetzt auch ein paar Mal benutzt, den Begriff Partizipation und Menschenrechte, und da bin ich komplett bei Ihnen, finde ich super wichtig. Würde ich auch immer für streiten. Die Frage, auf die ich hinaus will, ist, wie bekämpft man denn Armut? Also ich sag mal, wenn ich Jugendliche habe, die in Armut groß werden, dann bringt denen das ja relativ wenig, wenn ich sage, aber du kannst dich in der Schule einbringen. Dann sagen die, ja, es ist schön, so, aber das löst ja mein Grundproblem nicht.
Ja, aber die Schule ist die Gewähr dafür, dass ich aus der Armut rauskomme. So, warum? Weil die Schule die Bildung vermittelt, damit junge Menschen später in einem Beruf arbeiten können, indem sie das Geld verdienen können, um sich ihre Träume und Wünsche auch erfüllen zu können. So, also wir haben ja keine Schulpflicht, weil wir uns gegenseitig quälen wollen, morgens um 8 im Schulunterricht zu sitzen, sondern die Funktion der Schule ist. Und ich glaube, das ist halt das, was stärker in den Fokus auch wieder geraten muss, ist, es geht um einen Raum, wo gerade armutsbetroffene Kinder und Jugendliche Unterstützung bekommen. Also auch wenn ich an die ganze Schulsozialarbeit zum Beispiel denke. Schule ist ja nicht nur Tafel und Lernen und Lesen und Rechnen und auswendig lernen und üben, sondern es ist auch ein sozialer Raum. Es ist der Raum, wo junge Menschen Freundinnen und Freunde auch finden. Also wenn ich jetzt an mich denke, meine beste Freundin, die kenne ich seit 25 Jahren und die habe ich in der Schule kennengelernt. Mit 10 Jahren. Und das ist der eine Punkt. Also es ist ein sozialer Raum, wo Menschen auch sich gegenseitig unterstützen und auch kennenlernen können, und zwar für ihr ganzes Leben. Und der andere Punkt ist, es ist auch ein Raum, wo die Strukturen da sind, wenn ich an die Schulsozialarbeit denke, wenn ich an die pädagogischen Lehrkräfte dort denke, die auch armutsbetroffene Menschen unterstützen können, um ihnen zu helfen. Weil ganz so häufig hat man auch das Problem, man hat ein Problem und man weiß nicht, mit wem man reden soll. So, redet man mit Mama und Papa, vielleicht ist das Problem auch ein familiäres Problem, dann kann man nicht dieses Problem versuchen intern zu lösen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass Schule eben auch dieser Raum ist, wo armutsbetroffene Menschen auch bei familiären Problemen, und die gibt es, unterstützt werden, als auch dabei unterstützt werden, ihren Schulabschluss zu schaffen, später eine Ausbildung zu machen, beziehungsweise zu studieren oder das zu machen, was sie wollen, aber einfach auch beruflich qualifiziert zu werden, um so tätig zu sein, dass sie ein gutes Leben leben können, indem sie einem Job nachgehen können, wo sie halt auch Geld verdienen. So. Und wir sehen doch immer wieder, dass wenn das nicht passiert und dieser Schulbesuch nicht stattfindet oder unregelmäßig stattfindet, sich der Armutskreislauf der Eltern immer wieder fortsetzt. Und ich bin jemand, ich habe eine Sozialtour gemacht durch 8 Bezirke in Berlin und ich bin in die Kieze gegangen, wo ganz viele armutsbetroffene Menschen leben, weil ich mir auch mal angucken wollte, okay, was ist das Muster hinter dem Muster? Das eine sind ja Zahlen, die wir als Abgeordnete bekommen und wir reden viel und wir lesen uns auch ein und wir informieren uns auch. Aber ich wollte wirklich vor Ort auch sehen, was ist eigentlich das, was vor Ort passiert in den Kiezen und was nicht in den Berichten steht. Und ich war im Kosmosviertel in Treptow-Köpenick, ich war in der Gropiusstadt in Neukölln, ich war in Friedrichshain-Kreuzberg, in dem armen Teil von Kreuzberg unterwegs. Ich war im Gesundbrunnen, ich war in der Heerstraße, in der berühmt-berüchtigten Heerstraße in Spandau unterwegs. Ich war letztens in Reinickendorf gewesen. Da gibt es ja die Rollberge-Siedlung, die auch armutsbetroffen ist, Richtung Bittenau. Und das, was dort immer wieder auffällt, ist, dass wir viele armutsbetroffene Familien in Berlin haben und damit natürlich auch eine sehr hohe Kinder- und Jugendarmut. Und zwar nicht nur die, die wir statistisch erfassen. Diese offiziellen, ich glaube 23,2% sind das ja, also knapp ein Viertel. Das sind ja nur die Zahlen von Menschen, die Sozialleistungen bekommen. Wir haben ja eine sehr viel höhere verdeckte Armut in der Stadt. Wenn Sie an diejenigen Menschen denken, die in Familien aufwachsen, wo das Geld gerade mal so und nicht mal mehr das durch die Preiskrise, die wir auch gerade erleben, wenn wir uns angucken, was heute eine Packung Butter kostet, dass es viele Kinder und Jugendliche gibt, die in ärmlichen Verhältnissen aufwachsen, weil das Geld der Eltern nicht dafür reicht, gerade wenn man alleinerziehend ist, um am Monatsende über die Runden zu kommen. Und das, was ich in diesen Kiezen immer wieder gesehen habe, ist, wie wichtig Schule ist. Und dass auch viele Betroffene selbst sagen, ich kann als Mutter, als Vater, weil ich beruflich tätig bin, weil ich habe Leute gesehen, die teilweise 3 Jobs haben, so, um über die Runden zu kommen. Die haben dann 2 Minijobs teilweise, plus noch irgendwie eine weitere Stelle. Und auch die sagen mir, es ist so wichtig, dass es Schule gibt, nicht nur als Raum, um was zu lernen, sondern auch als sozialer Raum, damit unsere Kinder aufgefangen werden und unterstützt werden, um aus der Armut rauszukommen.
Der Argumentation kann ich soweit folgen, als dass natürlich Bildung an der Stelle und auch eine gute Schule, die auch ein soziales Umfeld bietet, dabei hilft, die Kinder und Jugendlichen soweit zu bringen, wie es den Kindern möglich ist, wenn die Schulen wirklich gut sind. Das löst ja aber das Problem nicht, dass die Eltern dieser Kinder und die Familien dieser Kinder, wie Sie gerade gesagt haben, 2, 3 Nebenjobs noch zusätzlich betreiben müssen. Wie kommt man denn daran? Also ich sag mal, jetzt unabhängig von der Kinderarmut, die schon ein Riesenproblem ist und ein Riesendrama für die Betroffenen, aber auch die Familienarmut.
Die ist aus dem Blick geraten. Also ich nehme wahr, wir haben in Berlin ja diese Landesstrategie zur Prävention von Kinder- und Familienarmut, wo durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, worüber ja auch viel finanziert wird in den Bezirken, wo es auch regelmäßig Workshops gibt zum armutssensiblen Handeln durch die Verwaltung, auch durch soziale Träger. Und ich finde, das ist auch total wichtig, dass es was gibt. Aber wenn Sie sich das Ganze strukturell anschauen, dann haben wir doch folgenden Umstand. Wir sind gut in Berlin, Armutsfolgen sozial abzumildern, indem wir soziale Infrastruktur finanzieren, auch wenn gerade durch den Landeshaushalt natürlich die Frage ist, okay, wie geht es dann in Zukunft weiter? Aber wenn Sie sich andere Städte angucken, haben wir in Berlin schon eine gute Ausstattung. Wo wir nicht so gut sind in Berlin, ist bei den Armutsursachen anzusetzen. Und die Armutsursachen sind ja nicht, dass die Kinder arm sind oder die Jugendlichen arm sind, sondern dass die Eltern zu wenig Geld haben, als dass sie ihre Familie gut über die Runden bringen können. Und mit gut über die Runden bringen, heißt ja, um jetzt nochmal da zurückzuspringen, bedeutet ja nicht, dass man nach Dubai in den Urlaub fahren muss, sondern dass man nicht anfangen muss, Kopf zu rechnen, kann ich mir jetzt das Pfund Butter leisten oder muss ich jetzt was anderes zurücklegen? Also wir sind ja bei Grundnahrungsmitteln, wir sind bei der Frage von, kann ich meine Miete zahlen, kann ich meinen Kindern Kleidung kaufen, wenn sie die Kleidung benötigen als Heranwachsende, komme ich über die Runden, kann ich auch was finanziell zurücklegen? Also wenn wir uns über Armut unterhalten, dann müssen wir uns auch über Schulden unterhalten und über die Überschuldung in Berlin. Wir haben eine hohe Überschuldung in Berlin, die liegt gerade bei knapp 308.000 Menschen, die formal überschuldet sind. Und wenn Sie sich anschauen, wer gerade auch massiv von Überschuldung betroffen ist, das sind Kinder und Jugendliche. So. Und wie entsteht das? Durch die üblichen Handyrechnungen und durch Klarna. So, weil dann natürlich aus einer Perspektive der Teilhabe, die dann sagen, oh, ich will irgendwie das neueste iPhone haben, ich will dies, ich will das haben, ich kann das gar nicht bezahlen, also nehme ich einen Kredit auf, der mir auch schmackhaft gemacht wird durch viel Werbung und dann wir die Situation haben, dass schon Minderjährige teilweise Schulden haben, was ich krass finde. Und das Ziel muss doch sein, um jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wenn wir an die Armutsursachen heran wollen, dass wir versuchen, die Rahmenbedingungen aktiv zu beeinflussen, die ursächlich sind für Armut. Und wenn Sie sich,
was ist das? Was sind die Ursachen?
Kann ich Ihnen sagen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also wenn Sie sich das rausgoogeln, finden Sie gar nicht so viel. Aber wenn Sie sich das strukturell anschauen, gibt es eigentlich drei Ebenen. Die erste Ebene sind gesetzliche Rahmenbedingungen. Gesetzliche Rahmenbedingungen bedeutet, wenn Sie zum Beispiel pflegebedürftig werden. Sie kommen aus der Mittelschicht, Sie haben einen Job, Sie haben ein ganz normales Leben und dann wird irgendwann, entweder werden Sie pflegebedürftig oder jemand anderes wird aus der Familie pflegebedürftig und Sie werden dann plötzlich zum pflegenden Angehörigen. Dann merken Sie, und die Person muss versorgt werden und im Zweifel auch stationär versorgt werden. Dann wird es Ihnen die Schuhe ausziehen, wenn Sie sehen, wie hoch die Eigenanteile sind, weil wir eben keine Pflegevollversicherung in Deutschland haben, sondern wir haben halt das Teilkasko-Modell. Das heißt, wir müssen dann alle noch hinzuzahlen. Und das sorgt dafür, dass viele Menschen aus der Mittelschicht, wenn sie in die Situation kommen, dass in der Familie jemand gepflegt werden muss, dann fragt man ja auch gegenseitig, kannst du mich unterstützen? Und wir die Situation haben, dass die Person stationär gepflegt werden muss, das ist ein extremes Armutsrisiko, weil sie so hohe Eigenanteile mittlerweile haben durch die Krise, die wir im Pflegesystem haben. Es gibt zu wenig Fachkräfte, die Preise sind gestiegen, die Kosten sind gestiegen, auch von den Unterkünften, das muss ja bezahlt werden. Und das sorgt häufig dafür, dass Menschen, die nie im Leben armutsbetroffen waren, plötzlich armutsbetroffen sind. Ich kann Ihnen einen anderen Grund nennen. Warum sind Menschen häufig armutsbetroffen? Was sind die Ursachen dafür? Trennung und Scheidung. Das ist der Klassiker, gerade bei Frauen. So, das heißt, sie haben die Situation, dass sie sich, dass sie zum Beispiel verheiratet sind, dann geht die Ehe in die Brüche und man trennt sich. Und das System in der Familie ist ja bei zwei Personen, die miteinander verheiratet sind, dass jeder irgendwie was beisteuert. Der eine zahlt die Miete, die andere Person zahlt das andere und dass man gegenseitig sich die Ausgaben auch bezahlt und im besten Fall auch zu seinem Geld zurücklegt oder sich auch Dinge erfüllt. Und wenn sie plötzlich wieder alleine dastehen, dann merken sie, wie hoch die Ausgaben eigentlich sind, wenn es nicht diese zweite Person gibt, weil dann man den Einkauf selbst machen muss, die Miete selbst zahlen muss, wenn man überhaupt eine bezahlbare Mietwohnung findet. Das ist ja auch ein Problem, was wir in Berlin haben, dass viele Paare sich gar nicht mehr trennen können. Also sie trennen sich, aber sie können sich räumlich nicht trennen, weil die Mieten einfach so hoch sind. Ja. So, und wenn sie dann eine bezahlbare, wenn sie dann eine Wohnung finden, ist die meistens nämlich nicht mehr bezahlbar. So, und das sind gesetzliche Rahmenbedingungen, die maßgeblich dafür sind, dass Menschen in Armut landen. Wir haben die zweite Ebene, das sind Lebensereignisse. Ich habe ja gerade die Pflege angesprochen. die Ihnen immer passieren können, die auch mir passieren können, die uns allen passieren können, die wir nicht immer verhindern können, wo wir aber zumindest sicherstellen müssen als Staat, dass diese Lebensereignisse nicht immer, dass sie nicht automatisch zu Armut führen. Das ist das Thema Pflege. Das ist das Thema, wenn Sie jetzt nochmal wenn Sie sich zum Beispiel angucken, wer ist besonders von Armut betroffen, dann sind das in Berlin Familien mit mehreren Kindern. Also Kinder ist ein extremes Armutsrisiko mittlerweile in unserer Stadt. Das sehen wir ja auch daran, dass gerade die in der Innenstadt die Familien keine Wohnung finden, dass plötzlich ganz viele freie Kita-Plätze da sind. Ja. Weil Wohnraum nicht bezahlbar ist, aber auch weil ein Kind natürlich Geld kostet. So, und zum Zweiten haben wir die Situation, wenn wir uns die Rahmenbedingungen angucken, dass wir alleinstehende Menschen haben, die meistens älter sind, die ein hohes Risiko haben, in Altersarmut zu landen. Und wenn Sie sich angucken, wer das ist, dann sind das ganz, ganz oft Frauen. So, und da sind wir genau bei der Folge der Kinder- und Familienarmut, weil wir ganz oft die Fallkonstellation haben, dass wir Personen haben, die alleinerziehend sind, mit teilweise mehreren Kindern, die es nicht schaffen, aus dieser Armut herauszukommen. Also die haben sich ja nicht gedacht, ach, ich will in Armut leben, sondern jeder Mensch denkt, ich will ein schönes Leben haben und dann trennt man sich oder es gibt Scheidungen. Und plötzlich steht man, oder der Partner verstirbt, kann auch passieren, und dann steht man plötzlich alleine da. So, und denkt sich, okay, jetzt muss ich irgendwie hier alles finanzieren. Das sind Rahmenbedingungen, Sie können das ja nicht verhindern, und das wollen wir auch nicht verhindern. Aber ich glaube, das, was wir als Staat tun müssen, ist, dass wir Menschen und besonders Frauen, die alleinerziehend sind, viel, viel stärker unterstützen, damit sie materiell besser abgesichert sind.
Was heißt das, das unterstützt?
Naja, was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass wenn sie in der Grundsicherung sind, als Alleinerziehende, dann bekommen sie ja Geld für sich und ihr Kind. Da gibt es ja diese Sätze. Mhm. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es gäbe eine Fallkonstellation, zwei Eltern und ein Kind in der Grundsicherung und die Fallkonstellation eine Mutter und ihr Kind. Dann sind ja beide jeweils eine Bedarfsgemeinschaft. So, und dann werden die beiden Eltern, die Miete wird ja vom Jobcenter bezahlt, aber die ganzen anderen Ausgaben, also Essen, Trinken, Einkaufen, Strom und so weiter und so fort, die werden sich das teilen. Mhm. So, die alleinerziehende Mutter kann sich das nicht teilen. So. Die ist für alles selbstverantwortlich an der Stelle. Und ich glaube, worüber wir schon reden müssen, ist, wie wir in der Grundsicherung, aber auch steuerrechtlich Alleinerziehende nochmal stärker unterstützen, weil alleinerziehend zu sein, einfach nochmal eine viel, viel größere finanzielle Belastung mit sich bringt. Es geht um die Frage auch bei Alleinerziehenden, wie können wir die Menschen auch unterstützen, in einen Beruf wiederzukommen? So, wenn sie sich.
Nur ganz kurz eingehakt, das heißt also, Sie würden dann sagen, bei der Personengruppe ein höheres Bürgergeld?
Zum Beispiel, ja, Zuschläge. Also wir haben so viele Alleinerziehende, die sich das Geld vom Munde absparen müssen, so, damit sie über die Runden kommen. Wir haben mittlerweile einen Ansturm auf die Tafeln und ich kenne eigentlich keine alleinerziehende Person in Berlin, die sagt, mir geht's finanziell gut. Also sogar wenn die Person nicht in der Grundsicherung ist und arbeitet, alleinerziehend zu sein, bringt das ja mit sich, dass auch wenn das Kind in der Kita ist und in der Schule ist, man ist dafür halt zeitlich verantwortlich, man ist zeitlich viel stärker eingeschränkt. So, wenn ich zeitlich eingeschränkt bin, kann ich nicht in jedem Job arbeiten. Ich muss teilweise auch in der Teilzeit arbeiten. Und wenn Sie sich zum Beispiel angucken, die Altersarmut in Berlin, die gerade massiv zunimmt, wer ist davon betroffen? Es sind besonders Frauen betroffen, die ihr Leben lang Teilzeit gearbeitet haben, die in Altersarmut enden, die alleinerziehend waren, die brüchige Erwerbsbiografien haben. Und ich finde, Wir als Staat, wir als Politik haben die Aufgabe sicherzustellen, dass diese Menschen materiell abgesichert sind und dass es nicht sein darf, dass sie in Altersarmut landen. Und auch die Debatte, die wir in Deutschland führen zur Rente, wo dann immer gesagt wird, wenn du 45 Jahre einzahlst, kriegst du 48%. Wir dürfen nicht von Maria Mustermann ausgehen oder von Max Mustermann, sondern wir müssen doch von denjenigen ausgehen, wenn wir eine Gesellschaft sein wollen, die solidarisch ist, die eben nicht in dieser privilegierten Situation ist, 45 Jahre zu arbeiten, auch weil es einen Strukturwandel gibt auf dem Arbeitsmarkt, sondern die diese brüchigen Erwerbsbiografien haben, um zu sagen, genau die müssen doch in der Situation sein, dass sie auch im Alter noch ein gutes Leben haben, ohne abends Pfandflaschen sammeln zu müssen.
Ich wollte das nur noch mal nachfragen, weil also Sie haben jetzt oft den Begriff unterstützen benutzt. Aber unterstützen kann ja sehr viele sein. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, die Vertreterinnen und Vertreter von vier Parteien frage, was bedeutet Armutsbetroffene unterstützen, bekomme ich im Zweifel vier verschiedene Antworten.
Ich kann Ihnen sagen, was damit gemeint ist. Wir müssen in der Politik, gerade in Berlin, alles dafür tun, damit Menschen, die armutsbetroffen sind, mehr Möglichkeiten haben zur sozialen Teilhabe. Aber um auf den Punkt von eben nochmal zurückzukommen, wir müssen auch an den Armutsursachen ansetzen. Und Armutsursachen bedeutet, wenn wir uns zum Beispiel Kinder- und Jugendarmut anschauen, dann geht es ja meistens um Familienarmut. Wenn es um Familienarmut geht, geht es ganz häufig um die Arbeitslosigkeit der Eltern. So, das heißt Eltern, also wir haben die eine Fallkonstellation, Eltern haben keinen Job. So, und der andere Punkt ist, sie haben einen Job, aber sie kommen damit nicht über die Runden, weil das Geld nicht reicht. So, und das, was wir in Berlin haben, ich habe da ja auch letztens mal den Senat im Ausschuss gefragt, ich bin ja auch im Ausschuss für Arbeit und Soziales Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus, was tut denn der Senat, um langzeitarbeitslose Eltern stärker zu unterstützen, um in Arbeit zurückzukommen? Und ich habe keine Antwort bekommen und ich finde, das geht nicht. Also was bedeutet denn unterstützen? Unterstützen heißt beraten und begleiten. Unterstützen heißt auf die jeweiligen Lebensumstände der Menschen eingehen, Menschen auch ernst nehmen, um mit ihnen gemeinsam auch Pläne zu entwickeln, wie sie ihre soziale Situation, wie sie ihre materielle Situation verbessern wollen. Und viele wollen das ja auch. Viele fühlen sich ja, also das habe ich ja auch in der Sozialtour erlebt, viele Menschen fühlen sich in dieser Stadt abgehängt. Sie haben das Gefühl, dass die Politik ihnen gar nicht mehr zuschaut, dass die Politik gar nicht mehr weiß, wie die Lebensrealität vor Ort ist. Und das sagen unfassbar viele Menschen, die von Armut betroffen sind. Und wenn dann ich komme und sage, ich habe selbst so eine Kindheit und Jugend gehabt und ich bin da, um euch zuzuhören, dann wird das natürlich auch positiv aufgefasst. Aber es geht ja nicht um mich persönlich, sondern es geht darum, wie wir da besser werden können. Wir haben eine Landesstrategie gegen Kinder- und Jugendarmut. Wir brauchen eine ganzheitliche Strategie auch für die anderen Armutsbereiche in Berlin. Wir brauchen eine Strategie gegen Altersarmut. Wir brauchen eine Strategie, wie wir in Berlin Menschen, die langzeitarbeitslos sind, stärker auch unterstützen können, in Arbeit zurückzukommen. Es gibt immer nur Modellprojekte, alle paar Jahre. Jetzt gab es das solidarische Grundeinkommen vom ehemaligen regierenden Bürgermeister. Aber das sind keine strukturellen Lösungen. Das sind immer dann Modellprojekte für 100 Leute, wo sich die Politik feiert. Aber die Menschen, denen ich begegnet bin, die fühlen sich damit nicht abgeholt. Was wir aus meiner Sicht auch brauchen, ist, wenn wir uns die Rahmenbedingungen angucken, wir müssen sicherstellen, dass wenn wir die Folgen von Kinder- und Jugendarmut zumindest mildern wollen, dass die soziale Infrastruktur in unserer Stadt nicht alle zwei Jahre auf dem Prüfstand ist mit Haushaltsberatung. Und das bedeutet zum Beispiel, wir müssen darüber reden, ob die sozialen Angebote nicht zu Pflichtleistungen auch werden, wo wir nicht kürzen dürfen. Das ist ja am Ende des Tages eine politische Frage. Also was darf man kürzen? Was ist eine sogenannte freiwillige soziale Leistung? Und was ist es nicht? Und ich bin davon überzeugt, wir müssen sicherstellen, dass die vielen sozialen Angebote in unseren Kiezen nicht freiwillige soziale Leistungen sind, die ein Luxus sind oder eine Freiwilligkeit mit sich bringen, sondern eine Pflicht sind des Staates, um Menschen, die armutsbetroffen sind, zu unterstützen. Und der dritte Punkt ist, wenn wir uns angucken, warum sind Menschen von Armut betroffen? Es mangelt ganz, ganz oft an Zugängen. Also gucken Sie sich die Situation in den Berliner Sozialämtern an. Wir haben eine ganz, ganz große Dunkelziffer bei der verdeckten Armut, bei der verdeckten Altersarmut, weil viele ältere Menschen sich natürlich schämen, ins Sozialamt zu gehen und zu sagen, ich muss aufstocken. Es gibt aber noch einen anderen Umstand. Sie können gerade gar nicht ins Sozialamt gehen. Sie können da hingehen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie gar nicht an dem Tag rankommen, weil wir eine so schlimme Wartesituation mittlerweile haben, weil die Sozialämter alle am Kollabieren sind, Brandbriefe geschrieben haben an den Berliner Senat und aus meiner Sicht darauf viel zu unzureichend auch reagiert wurde, um die Sozialämter stärker zu unterstützen, dass viele armutsbetroffene Menschen sagen, ich gehe da doch nicht hin, wo ich dann ein halbes Jahr warten muss. Oder wenn Sie an die Wohngeldanträge denken, wir müssen die Zugänge verbessern, damit Menschen, die armutsbetroffen sind, Hilfen auch tatsächlich annehmen. Wir brauchen das bei den Sozialämtern, wir brauchen das bei der Verwaltung an sich, dass Anträge auch nicht mehr so kompliziert sind. Und wir brauchen aus meiner Sicht auch digitale Lösungen. Also es gibt auch digitale Lösungen, wo ich dann sage, ich heiße Max Mustermann, ich wohne da und da, ich habe zu wenig Geld, was muss ich denn beantragen? Und diese Apps beantworten mir das. Und ich würde mir wünschen, dass auch die Berliner Verwaltung mit denen zusammenarbeitet. Und der letzte Punkt ist zu der Frage, was können wir in Berlin noch tun? Wir Grüne haben vorgeschlagen, dass wir in Berlin eine Berlin-Pass-App einführen. Wir wollen, dass die vielen Angebote, die es in Berlin gibt, die über den Berlin-Pass oder jetzt heißt der Berechtigtenausweis vergünstigt angeboten werden, können, dass die nicht nur, dass man die sich nicht einzeln zusammensuchen muss, es gibt knapp 360 Angebote davon in Berlin, sondern dass das viel strukturierter aufgebreitet wird und zwar auch digital. Und ich glaube, dass wenn wir so eine App hätten, dass viele armutsbetroffene Menschen damit zumindest die vergünstigten Angebote, die es in Berlin gibt, auch stärker nutzen würden, weil und wir damit mehr soziale Teilhabe auch gewährleisten könnten, weil das Angebot dann auf dem Handy per Push-Nachricht ankommt und man nicht erst die Mühe hat, sich Dinge selbst zusammensuchen zu müssen.
Wo kommt das Geld her?
Aus dem Berliner Landeshaushalt.
Also auch wenn Sie sagen, freiwillige soziale Leistungen in Pflichtleistungen überführen, das kostet ja alles Geld.
Alles kostet Geld. Alles kostet Geld. Die Ampel, die Verkehrsampel auf der Turmstraße, wo Anwohnerinnen und Anwohner 4 Minuten warten müssen, bis sie grün wird, die kostet auch Geld. So, ja, das Umprogrammieren dieser Ampel würde, was der Senat nicht tut, würde auch Geld kosten. Die Schule, in die wir gehen oder in die Kinder und Jugendliche gehen, die kostet ja auch Geld. Und ich glaube, worüber wir in Berlin reden müssen, ist, wie wir diese Sachen finanzieren können. Und das bedeutet, dass... Also
das meine ich ja, das ist meine Frage, wo kommt das Geld her?
Wir müssen die Einnahmeseite erhöhen, das ist ganz klar. Also wir können natürlich über die Frage reden, wenn wir uns den Landeshaushalt angucken, wo kann man Dinge sparen? Und ich finde, in einer Situation, in der Berlin ist finanziell, kann man sich gerade nicht irgendwelche teuren Olympia-Bewerbungen leisten oder Luftschlösser. Also die CDU wollte ja auch mal eine Magnetschwebebahn. Also wenn man sich mal überlegt, dass ja die U-Bahn gerade nicht mal mehr richtig fährt, dann denkt man sich so, Leute, wo lebt ihr eigentlich? Es geht darum, die Probleme vor Ort jetzt zu lösen.
Und ja gut, aber die kommt ja auch nicht, die Magnetschwebebahn.
Wir brauchen dafür Geld. Wir müssen dafür die Einnahmeseite erhöhen. Das kann Berlin tun, indem wir zum Beispiel bestimmte Einnahmequellen stärker ausschöpfen. Also wenn Sie die Parkraumwirtschaftung haben oder die Debatte ist ja auch die Grunderwerbsteuer, ob man die nochmal anhebt. Auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich auch über die Schuldenbremse reden, weil diese Schuldenbremse eine Investitionsbremse ist durch den Bund. Und wir sicherstellen müssen, dass die Bundesländer genügend Geld haben, wir reden von den Pflichtaufgaben. Ich rede nicht von irgendwelchen Luxussachen. Dass die Pflichtaufgaben in einem sozialen Staat wie ein funktionierendes Sozialamt gewährleistet sind. Und dafür brauche ich Personal. Und dieses Personal kostet Geld. Und in Berlin sind das wahrscheinlich so knapp 400 bis 600 Stellen, die wir bräuchten, damit die Sozialämter wieder ins Arbeiten kommen. So, jede Stelle kostet Geld. Sagen wir jetzt, aufgrund der Finanzsituation in Berlin, die Sozialämter sollen nicht funktionieren. Menschen, die armutsbetroffen sind, haben halt Pech gehabt. Das können wir uns doch nicht leisten als Gesellschaft. Das geht doch nicht. Also das ist nicht mein Bild, einer Gesellschaft, in der ich leben will, dass bei den Armen gespart wird mit Verweis auf die Schuldenbremse. Das passiert so häufig, aber das darf sich nicht durchsetzen.
Die Punkte, die Sie jetzt aufgezählt haben, reichen die, um diese Vorhaben zu finanzieren?
Das muss man sich
überlegen. Also, die Parkraumbewirtschaftung und Grunderwerbsteuer reicht das?
Naja, das muss man sich im Einzelfall angucken. Also was brauchen wir, was finanzieren wir wie? Wie können wir Dinge auch, wo können wir auf der anderen Seite auch effizienter einfach mit dem Geld umgehen? Und wie können wir sicherstellen, dass auch langfristig Dinge günstiger sind? Und wissen Sie, was das Problem ist, auch in der Sozialpolitik? Ich kümmere mich auch um die Wohnungs- und Obdachlosen. Und wir haben ja auch viele wohnungslose Familien mittlerweile in Berlin. Das ging auch letztens durch die Presse. Ja, also, dass viele Kinder und Jugendliche gar keine eigene Wohnung mehr haben. Sie mit den Eltern leben, nicht mal eine beengte Wohnung. Sie haben ja mittlerweile Fälle, wo Leute auch in der Küche schlafen müssen, sondern die haben gar keine Wohnung. Die wohnen in einem Mehrbettzimmer, vielleicht nur mit der Familie, wenn sie Glück haben, wenn sie Pech haben, noch mit fremden Leuten, einer Unterkunft. Vielleicht gibt's da dann als Luxus, obwohl, was ist daran Luxus? Ein Zimmer in dem ganzen Gebäude, wo auch Kinder mal spielen können, so eine Art Spielzimmer oder Aufenthaltsraum. Und die Wohnungslosigkeit in Berlin explodiert. Die ist bei 56.000 gerade Menschen. Und diese Zahl wird nach den Prognosen der Senatsverwaltung für Soziales ansteigen bis 2030 auf 114.000. Wir reden da nicht mehr von einer Randgruppe, wir reden faktisch von einem zweiten Wohnungsmarkt, kann ich es ja nicht nennen, Unterkunftsmarkt, wo über 100.000 Menschen leben werden. So, und wenn Sie sich jetzt nur bei diesen 56.000 Menschen die Kosten angucken, die dadurch entstehen, dann haben wir die Situation, dass die Unterbringung in Wohnungslosenheim extremst teuer ist, knapp 1.000 Euro pro Person kostet. Und wir
pro Monat, oder?
Ja, und wir Personen haben, die, also wenn wir uns die Kosten angucken, stand hier letztens, ich habe das auch nochmal abgefragt gegenüber dem Senat, dann haben wir derzeit Kosten von knapp 360 bis 464 Millionen Euro pro Jahr für die Unterbringung der wohnungslosen Menschen. So, und jetzt holen Sie mal den Taschenrechner raus und rechnen Sie mal aus, was ein Mensch kostet. Ich rede jetzt wirklich von Kosten, aus einer Kostenperspektive. Und Sie werden feststellen, wie teuer die Unterbringung in Wohnungslosenunterkünften ist. Wir sind gerade in der Situation in Berlin, wir haben halt nicht genügend bezahlbare Wohnungen. Deswegen haben wir die Situation, aber wir haben in Berlin deshalb auch unter der ehemaligen Regierung, das hat die jetzige Regierung auch verlängert, eine Erprobungsklausel eingeführt für wohnungslose Familien, wo auf Antrag durchs Sozialamt geprüft, wohnungslose Familien die Möglichkeit haben, wenn sie eine Wohnung finden und in der Grundsicherung sind, die teurer ist als die Sätze der Kosten der Unterkunft, die über die Grundsicherung finanziert werden. Aber wenn diese Wohnung günstiger ist als die Kosten der Unterbringung im Wohnungslosenheim, kann der Staat das an Kosten übernehmen. Und wir machen das nicht, damit wir Leute, Familien irgendwie 4.000 Euro Wohnungen bezahlen, so, sondern wir machen das und es wird gemacht, weil es einfach teuer ist. Mhm. Und ich finde, wenn wir über Kosten reden, dann müssen wir den Blick weiten und nicht nur über die aktuellen Kosten in einem Landeshaushalt sprechen, um zu sagen, Schulsozialarbeit kostet zu viel Geld, Schulbau kostet zu viel Geld, Verkehrswende kostet zu viel Geld, dann die Sanierung von Sportanlagen kostet zu viel Geld. Das sind ja immer nur die Zahlen in einem Haushalt, sondern wir müssen uns gerade im Bereich der Armutsbekämpfung langfristig angucken, welche gesellschaftlichen Kosten entstehen, wenn wir als Gesellschaft und als Staat nicht diese finanziellen Mittel in die Hand nehmen, um armutsbetroffene Menschen zu unterstützen. Und ich sage Ihnen was, diese Kosten des Nichtstuns sind viel, viel höher, als wenn wir etwas tun. Ja, es kostet Geld. Es kostet natürlich Geld, wenn wir in den Sozialämtern mehr Stellen schaffen. So, damit Menschen dort arbeiten und Oma Erna, die in Altersarmut lebt, finanzielle Unterstützung bekommt und abends nicht mehr mit dem Einkaufswagen unterwegs ist und nach Pfandflaschen sucht. So, kostet natürlich Geld. Vielleicht wird sie es trotzdem tun. Aber wir wollen sie ja in eine Situation bringen, dass sie finanzielle Unterstützung bekommt, damit sie trotz Armut im Alter ein gutes Leben führen kann. Aber was ist denn der Preis, wenn wir es nicht tun? Und der Preis, wenn wir armutsbetroffene Menschen nicht unterstützen, ist ganz, ganz häufig, dass sie nicht aus der Armut rauskommen. Und wenn sie nicht aus der Armut rauskommen, haben wir doch wieder höhere Kosten.
Also das ist mir tatsächlich auch schon einige Male durch den Kopf gegangen, dass wir wahnsinnig viel Geld irgendwie in die Abmeldung der Folgen von Armut stecken und ob das Geld nicht viel sinnvoller angelegt wäre in der Vermeidung von Armut.
Ja.
Jetzt haben Sie den Punkt gerade schon mehrmals angesprochen. So sind wir beim Thema Obdachlosigkeit, aber auch bei den Kosten der Unterkunft. Die Frage, die ja auch immer, also permanent eigentlich diskutiert wird, ist, wie bekommen wir denn eigentlich diesen Mietmarkt wieder in den Griff?
Naja, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Maßnahmen. Es gibt ja nicht den einen Wohnungsmarkt. Also es gibt den Wohnungsmarkt in Berlin, aber der Wohnungsmarkt ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wenn Sie sich die Situation von Mieterinnen und Mietern angucken. Also wir haben einerseits die Situation, dass viele Menschen, die einen alten Mietvertrag haben, die bewegen sich nicht raus und sagen, wenn, dann werde ich hier waagerecht rausgetragen aus der Wohnung, ich ziehe nicht aus. Alles andere ist viel zu teuer. Wir haben die Situation, dass wir unfassbar viel möbliertes Wohnen mittlerweile haben, weil natürlich manche Eigentümer auch auf dem Wohnungsmarkt die Situation ausnutzen und dann sagen, ich gehe mal bei IKEA einkaufen, richte eine Einzimmerwohnung ein und verlange mal 1.500 Euro dafür. Und ich finde, dass wir gerade solche Wohnverhältnisse viel stärker auch rechtlich verfolgen müssen. Wir brauchen da auch die Grundlagen. Also es gibt ja die Diskussion, ob man das in Milieuschutzgebieten jetzt auch macht. Also Neukölln will es ja machen zum Beispiel. Ich fände es gut, wenn das ganz Berlin auch so machen würde. Und zwar nicht nur in Milieuschutzgebieten, dass möbliertes Wohnen massiv eingeschränkt wird. So, also wer hier vorübergehend bleiben will, kann gerne ins Hotel gehen. Beziehungsweise es gibt genügend Wohnungsangebote, wo Studierende sagen, ich bin für 4 Wochen verreist, wer will in meiner Wohnung bleiben? Mhm. Also dahinter frage ich schon, ob es wirklich ein eigenes Marktsegment für möbliertes Wohnen in Berlin braucht. So, das ist etwas, was eingeschränkt werden muss. Die Verfolgung natürlich von spekulativem Leerstand, den wir auch in Berlin haben, die muss viel, viel stringenter erfolgen und die Verwaltung muss dafür auch digitale Methoden einsetzen können. So, also warum bauen wir uns nicht eine KI oder eine Software, die das Netz durchsucht, die auch anhand von Bildern, die sie im Internet findet, von Fensterausschnitten rausfindet, in welcher Straße das ist. Weil meistens sieht man ja nicht, wo genau die Wohnung ist. Zum anderen brauchen wir viel mehr Unterstützung durch den Bund. Gerade wenn wir an die Mietpreisbremse denken. Die Mietpreisbremse funktioniert nicht. Aber wenn sie funktionieren würde, würde sie trotzdem schon helfen. Und wir müssen natürlich in Berlin, gerade wenn wir uns die Anzahl der wohnungslosen Menschen angucken, was fehlt denn denn? Denen fehlt eine Wohnung. Das heißt, wir brauchen natürlich viel, viel mehr bezahlbaren Wohnungsneubau.
Staatlich oder privat?
Aus meiner Sicht, alles, was bezahlbaren Wohnungsneubau schafft, sollte getan werden. Wenn es Private gibt, die bezahlbar bauen, warum sollen die nicht bauen?
Aber wie erreicht man das? Also jetzt bin ich kein Bauexperte, aber was ich halt zumindest immer mal wieder auch mitbekomme, ist, dass natürlich die Kosten für Bauen und für Arbeitskräfte und so weiter natürlich steigen, aber dass ein großer Anteil daran auch einfach die Grunderwerbspreise haben.
Ja.
Also wenn ich ein Grundstück kaufen will, zahle ich heute komplett andere Preise als vor 20 Jahren.
Ja, aber das sind ja alles spekulative Werte. Also es gibt ja für die Bodenpreise setzen sich ja nach Lage zusammen. So, aber wie hoch jetzt ein Bodenpreis ist, es gibt ja nicht sowas wie einen Mietspiegel, wo Sie reingucken können und sagen können, ich ziehe von Straße A in Straße B und ich gucke mal jetzt unabhängig von der Neuvertragsmiete in den Mietspiegel und dann kann ich mir ausrechnen, was die neue Wohnung in Straße B kosten würde. Sowas gibt es ja nicht für Bodenpreise. Und Bodenpreise sind total spekulativ. Und wir brauchen durch die Bundesregierung gesetzliche Rahmenbedingungen, damit Bodenpreise reglementiert sind. Und das heißt, verstehen Sie mich nicht falsch, das heißt nicht, dass Bodenpreise in der Innenstadt nicht höher sein werden als in Außenbezirken. Das wird wahrscheinlich auch da so sein. Aber wir müssen noch Schluss damit machen, dass irgendeiner sagen kann, ich verlange jetzt den dreifachen Preis für diesen Boden, weil 4 Straßen weiter die Straße schön geworden ist und jetzt will ich von dieser Aufwertung 4 Straßen weiter mit meinem Grundstück profitieren. Und dann kommt ein Käufer, kauft das zu diesem erhöhten Preis und sagt dann, ich will jetzt hier ein bezahlbares Wohnhaus draufbauen, hat aber diese hohen Kosten. So. Und das ist ja genau die Debatte, die wir haben. Dass dann gesagt wird, die Kosten fürs Bauen sind ja auch teurer geworden in Deutschland. Aber auch die Bodenpreise sind extrem angestiegen. Und ich glaube, dass wir da gerade durch die Bundesregierung mehr tun müssen, um nicht diese Entwicklung einfach so sein zu lassen, wie sie ist und einfach nur zuzuschauen. Weil was passiert denn, wenn wir einfach zuschauen? Die Bodenpreise in Berlin werden durch die Decke gehen. Das Geld für die soziale Wohnraumförderung wird nicht ausreichen. Wenn Sie heute mit Leuten reden, die Wohnungen bauen und die sie auch bezahlbar bauen wollen, dann sagen die, naja, wir müssen mindestens 15 Euro kalt nehmen, dann für die Kosten decken. Und wenn wir jetzt diese Entwicklung zulassen würden, dann werden dieselben Leute uns in 10 Jahren sagen, ja, jetzt müssen wir 25 Euro nehmen. So. Und wo wollen Sie diese Kosten auftreiben? Also wie wollen Sie, wir müssen auch alles dafür tun, damit nicht die Preise durch die Decke gehen und wir dann anfangen, in Wohnungen zu wohnen wie in Hongkong. Also dass die neuen Wohnungen immer kleiner werden, damit die Leute sich die Wohnung noch leisten können. So, sondern wir müssen auch alles dafür tun, damit für diesen Wohnungsmarkt und die ganzen Kosten, die da auch entstehen, auch regulieren, um sicherzustellen, dass Wohnen und Wohnungsbau bezahlbar sind.
Bedeutet das, dass das Land Berlin Grundstücke ankaufen müsste?
Das haben wir schon längst gefordert als Grüne, also vor vielen Jahren, dass wir immer wieder gesagt haben, es macht Sinn, strategisch bestimmte Grundstücke auch anzukaufen. Und zwar nicht nur jetzt für Wohnungsbau, sondern es geht ja auch um soziale Infrastruktur. So, auch also Berlin wächst. Wenn die Stadt wächst, brauche ich ja von fast allem mehr. So, ich brauche mehr Wohnungen, ich brauche mehr soziale Infrastruktur. Ich brauche eine Verwaltung, die darauf eingestellt ist, dass mehr Menschen ins Bürgeramt gehen werden, um zu sagen, ich muss mich jetzt ummelden oder mehr Kids in die Schule gehen werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieses mehr, wenn es sich räumlich abbilden muss, weil es zum Beispiel digital nicht möglich ist, dass dafür der Platz auch da ist. Und wir sehen doch gerade jetzt zum Beispiel beim Wohnungsbau, dass ganz, ganz viel in den Außenbezirken gebaut wird. Und wenn Sie sich in der Innenstadt umschauen, suchen Sie noch die freien Grundstücke mit der Lupe. Wenn Sie sich aber hier in Morbid jetzt mal umhören würden, wenn ihr umziehen müsstet, liebe Leute, wo würdet ihr denn gerne wohnen? Dann würde die Antwort sein, naja, am liebsten hier im Kiez. Und wenn ich hier im Kiez, dann irgendwie in der Nähe.
Womit ich mich immer so ein bisschen trage bei diesen Debatten, auch hier, die wir in Berlin führen. Und da versuche ich immer noch, die grüne Position zu greifen. Also ich mache es mal ein bisschen holzschnittartig. Wir haben auf der einen Seite Akteurinnen und Akteure im politischen Raum, die sagen, wir privatisieren komplett, wir überlassen das mehr oder weniger dem freien Markt, was auch auf dem Mietmarkt passiert und so weiter. Dann gibt es auf der anderen Seite Akteure, die sagen, nee, komplett, also verstaatlichen oder alles ankaufen und dann irgendwie in genossenschaftliche Hände. Ich frage mich ganz oft, wo dazwischen bewegen sich die Grünen? Also wo an der Stelle? Naja. Weil am Ende mal, also man muss ja trotzdem, also es muss ja trotzdem finanzierbar bleiben.
Eben. Also die Frage ist doch, haben Sie, wenn Sie ein Problem haben, kennen Sie die Antwort, bevor Sie die Frage kennen? Oder kennen Sie erst die Frage und dann die, um dann zu einer Antwort zu kommen? Und ich glaube, dass genau das der Punkt auf dem Wohnungsmarkt ist. Wir dürfen doch Dinge, und nicht nur auf dem Wohnungsmarkt, es kann ja auch um andere Politikbereiche gehen. Man darf nicht Dinge aus einer Schablone betrachten und sagen, so, das ist die eine Lösung für alles, sondern die Wahrheit liegt meistens in der Mitte und die Probleme, die wir in Berlin auf dem Wohnungsmarkt erleben, sind vielschichtig. Und vielschichtig heißt, ich brauche darauf nicht eine Antwort, sondern viele Antworten. Ich sage immer, denken Sie an so einen schönen Blumenstrauß. So, das ist so. Müssen wir Genossenschaften unterstützen? Ja, Müssen wir mehr dafür tun, dass bezahlbarer Wohnraum gebaut wird? Ja, natürlich müssen wir mehr dafür tun, dass bezahlbarer Wohnraum im Bestand auch realisiert wird. Also nicht nur über Neubau, sondern auch da, wo die Leute jetzt leben, dass die Mieten nicht so explodieren, dass im Bestand es nicht zu Wohnverhältnissen kommt. Ich habe das möblierte Wohnen eben angesprochen, wo Investoren die Situation ausnutzen und Wuchermieten verlangen. Natürlich. Und ich finde, die vielschichtige Antwort ist meistens etwas komplizierter und besteht nicht nur aus einem Satz und ist vielleicht nicht so populistisch, als wenn man sagt, ich habe die eine Lösung für alles, Leute. Ihr müsst gar nicht euch Gedanken darüber machen. Das ist die Lösung, die funktioniert von Spandau bis Reinickendorf, von Morbid bis Treptow-Köpenick. Nein, diese Lösung gibt es nicht. So, und ich nehme ja wahr, dass verschiedene politische Parteien da verschiedene Schwerpunkte setzen. Die einen sagen, wir wollen alles staatlich machen, die anderen sagen, wir wollen alles privatisieren. Und damit spricht man ja auch verschiedene Milieus an in Berlin. Und ich glaube, das, was sich ja darin auch zeigt, ist, dass halt auch Berlin so ist. Also es gibt halt auch in Berlin verschiedene gesellschaftliche Milieus, die halt die eine Weltsicht haben und die andere Weltsicht haben. Und gute Politik ist, wenn wir verschiedene Milieus und Sichten auf Probleme zusammenbringen, um dann für die beste Lösung zu streiten.
Das wäre jetzt meine Folgefrage gewesen. Wie macht man daraus eine Klammer? Also ich meine, gut, jetzt gehen wir nächstes Jahr irgendwie auf die nächste Abgeordnetenhauswahl zu, ist tatsächlich schon wieder soweit. Wir haben in Berlin ein Parteiensystem, was interessanterweise ziemlich ähnlich paritätisch aufgesplittert ist. Mhm. Also wir haben halt irgendwie vier große Parteien, eine, die ein bisschen kleiner ist und dann halt ein paar sonstige. Mhm. Wo ich mich auch immer wieder frage, auch wenn ich mir die einzelnen Parteien und Akteurinnen und Akteure angucke, wie finden die zusammen? Also wie bindet man daraus am Ende ein schlüssiges Programm, was für die gesamte Stadt passt?
Naja, indem man aus meiner Sicht verantwortungsvoll mit Macht umgehen muss. Also politische Macht darf nie ein Selbstzweck sein. Politische Macht darf nie dafür da sein, dass Politikerinnen und Politiker sagen, ich will die Position X haben oder die Position Y halten. So. Sondern es muss immer darum gehen, politische Macht zu einer Gestaltungsmacht auszuformulieren. Und Gestaltungsmacht bedeutet, Dinge konkret zu verändern. Und wenn Sie Dinge konkret verändern wollen, dann ist es in Koalitionen so, dass es immer Gespräche gibt miteinander. Also das erste Gespräch ist mal, wie sieht man die Welt? Das zweite Gespräch ist, was ist Ihre Lösung? Und das dritte Gespräch ist, wie kommen wir zusammen? So. Mhm. Und auch in Koalition ist es so, man muss nicht immer dieselbe Weltsicht auf die Dinge haben, aber man muss bereit sein, zueinander zu finden, um gute Lösungen für diese Stadt zu entwickeln. Und das wird die Aufgabe der Parteien sein nach der Abgeordnetenhauswahl. Und wir werden noch sehen, wie sich jetzt die Umfragen verschieben werden. Wir haben ja knapp noch über 400 Tage bis zur Wahl. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr.
Auch diese 10 in Tagen, ja.
Es stand letztens in einer Zeitung, deswegen habe ich diese Zahl mir gemerkt. Und ich glaube, es wird dann nach der Wahl darum gehen, dass Wahlvorhaben umgesetzt werden. Also man kann nur das versprechen, was man auch umsetzen kann. Und der andere Punkt ist, demokratische Parteien müssen untereinander miteinander reden und auch mehrheitsfähig sein, weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir im Berliner Abgeordnetenhaus eine Partei zu sitzen haben, die erwiesenermaßen rechtsextrem ist. So. Und das ist halt nicht mehr das Parteiensystem von vor 15 Jahren in Berlin, sondern wir haben ein Parteiensystem, wo wir eine AfD haben, die aus meiner Sicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung überwinden will und das System, in dem wir jetzt leben, auch wenn sie es nur nett verpackt und demokratischen Parteien dadurch auch eine viel höhere Verantwortung nochmal zutage kommt, gut miteinander zu regieren.
Also jetzt haben Sie ganz viele Sachen genannt, die Zusammenarbeit zwischen den Parteien angeht. Was mich interessieren würde, wäre tatsächlich auch noch die öffentliche Kommunikation. Also in die Stadt hinein. Wie kommuniziert man als Partei in einem in einem so diversen Parteiensystem in die Stadt hinein, sodass es möglichst jeder versteht. Also ich kann mich noch gut an die A2G-Zeit erinnern. Vor der aktuellen Koalition, wo es ja auch immer wieder Friktionen gab, wo man sich gerade an diesen Einzelpunkten, an diesen konkreten Einzelpunkten, also ich nehme jetzt mal die Friedrichstraße, wirklich ja auch gegenseitig irgendwie behakt hat, wo ich mir denke, so ja, okay, das war jetzt irgendwie konkret, aber irgendwie hat es ja irgendwie scheinbar nicht funktioniert und wo auch viele in der Stadt gesagt haben, ich verstehe es nicht. Also da gab Leute, die gesagt haben, okay, ich verstehe die Maßnahmen, ich kann es für mich irgendwie einordnen. Es gab ganz viele, die gesagt haben, was soll das jetzt? So. Und da einfach die Frage, wie macht man das? Ich nehme mal ein anderes Beispiel, das ist ein bisschen aktueller. Löst eine Eispreisbremse die Probleme, die wir im Bereich der Armutsbekämpfung haben?
Naja, ich glaube...
Also ist das die richtige Kommunikation?
Naja, die Eispreisbremse sorgt ja zumindest dafür, dass man darüber redet. Und ich glaube, das war ja wahrscheinlich auch das Ziel gewesen meiner Fraktionskollegen, die das gefordert haben, dass dieses Bewusstsein da nochmal aufkommt, dass alles in Berlin, nicht nur in Berlin, aber besonders in Berlin gerade auch teurer wird und dass ein bezahlbares Leben für viele Menschen aufgrund der Preiskrise, die wir gerade erleben, nicht mehr die Normalität ist, sondern mittlerweile zur Ausnahme verkommt. Und das darf Politik nicht zulassen. Also es kann doch nicht sein, dass eine Kugel Eis immer für immer mehr Menschen in unserer Stadt zum Luxus wird. Und es geht ja nicht nur um die Kugel Eis.
Da bin ich ja voll bei Ihnen. Aber die Leute, mit denen, die ich kenne, die armutsbetroffen sind, für die ist gerade eine Kugel Eis das allerkleinste Problem.
Ja, aber es geht ja um die politische Debatte dahinter. Und ich,
genau.
Und ich glaube, dass also Politik versucht ja häufig selbst, auch über Medien oder Parteien, politische Debatten anzustoßen. Also wenn Sie sich das Beispiel zum Beispiel mit der Friedrichstraße angucken, wie sich die alte Koalition da behakt hat. Ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen als Partei, ob diese Debatte einem nützt oder nicht nützt. Um es mal so zu formulieren. Und wenn Sie, also ja, es gab viele Autofahrerinnen und Autofahrer in Berlin, die sich dann über die Friedrichstraße aufgeregt haben. Wahrscheinlich sind sie dort selbst noch nie durchgefahren, aber man hat sich dann irgendwie gleich beteiligt gefühlt. Oder Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs waren, sind, die das auch nochmal toller fanden und finden. Aber wenn Sie die normalen Leute draußen fragen, weißt du gerade, wo der Konflikt liegt in der schwarz-roten Koalition oder in der alten rot-grün-roten Koalition, dann kommt die Antwort, keine Ahnung. Und ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, dass viele Menschen in Berlin sich für ihre Lebensrealität interessieren, aber nicht unbedingt dafür, was damals Franziska Giffey und Bettina Jarasch zueinander gesagt haben, als sie schon im Wahlkampf waren, aber miteinander noch koaliert haben, das interessiert die Leute nicht.
Nee, das ist richtig, aber der Grundtenor ist ja, wir haben hier eigentlich ein Verkehrsproblem, aber wir bekommen es nicht gelöst, weil, das ist meine subjektive Wahrnehmung damals gewesen, wir kriegen diese grundsätzliche Frage von Verkehr in dieser Stadt nicht gelöst, stattdessen hängt man sich jetzt irgendwie an diesem einen Straßenabschnitt auf. Der mit mir als Punker überhaupt nichts zu tun hat. Also manchmal komme ich durch die Friedrichstraße durch, aber an sich hat er mit mir gar nichts zu tun. Aber die Frage ist doch eigentlich viel größer. So, und die Frage, die sich mir da einfach dann stellt, das betrifft dann tatsächlich meine Lebensrealität. Wie kommen meine Kinder morgens zur Schule? Wie wird das ausgehandelt, wenn meine Kinder morgens zur Schule kommen? So, oder wie wird ausgehandelt, ob ich selber beruflich von A nach B komme? Und wenn ich dann wahrnehme, okay, wir haben hier eine Koalition, die sich an so einem Straßenabschnitt plakativ aufhängt, dann bekomme ich doch da keine Klammer für die Stadt hin.
Ja, und ich glaube, die Klammer für die Stadt ist, dass Berlin ist eine Stadt, die so unterschiedlich ist, mit unterschiedlichen Milieus. Und Berlin ist ja nicht eine Stadt, Berlin sind ja eigentlich 12 Städte. Und ich glaube, gute Politik akzeptiert diese Unterschiede. So, also es geht ja nicht darum, dass ich eine Lösung habe für alles, weder im Verkehrsbereich noch in der Sozialpolitik noch in anderen Themenbereichen, sondern ich bin davon überzeugt, dass gute Politik sich immer auf die Umstände vor Ort anpasst und dafür Lösungen entwickelt. Und das ist kompliziert und vielschichtig, ja. Und das schaffen sie nicht in einem Satz. Aber Nur das ist ja die Gewähr dafür, dass die Menschen vor Ort das Gefühl haben, okay, ich werde in meinen Belangen vor Ort, ob ich jetzt in Morbid lebe, in Friedrichshain-Kreuzberg, in Pankow, in Reinickendorf oder in Steglitz-Zehlendorf lebe, dass meine Situation vor Ort ernst genommen wird. Und ich bin davon überzeugt, dass das in Berlin besser werden muss und dass auch die Politik, und da beziehe ich mich natürlich selbst auch ein, ich bin ja Abgeordneter, dass wir alle als Abgeordnete von den demokratischen Fraktionen die Verantwortung haben, genau das zu schaffen, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie wissen, dass auch sie in ihren Problemen vor Ort ernst genommen werden und dass es passgenaue Lösungen gibt für entsprechende Probleme vor Ort.
Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal als, wir reden ja sowieso die ganze Zeit sozusagen über Ihre Arbeit als Parteipolitiker und als Abgeordneter. Meine Frage zu Parteistrukturen. Also ich stelle ja immer wieder fest, ne, also Parteien haben natürlich ihre Landesverbände, die haben ihre Kreisverbände, die haben ihre BVV-Fraktion. Das ist natürlich durch die Linie quasi von unten nach oben. Jetzt ist es ja aber auch so, wenn ich ein Zwei-Parteien-System habe oder ein Drei-Parteien-System, dann finden sich sehr viele Personen, die innerhalb einer Partei eine Struktur aufbauen können, auch auf Kreisebene. Wenn ich jetzt 4 oder 5 verschiedene Parteien habe, dann verteilen sich die Personen, die potenziell für politische Arbeit in Frage kommen, sozusagen auf diese Parteien und dann fällt die Arbeit innerhalb der Parteien auf immer weniger Schultern.
Ja, aber das ist nicht unbedingt bei den Grünen so. Also wir sind eine Partei, die extrem stark gewachsen ist. Und wenn ich jetzt nur auf meinen Kreisverband schaue, die Grünen in Berlin-Mitte sind der größte Kreisverband in Berlin. Wir haben deutlich mehr als 2.500 Mitglieder. Als ich eingetreten bin, hatten wir 650. So. Und ich nehme schon wahr, dass es eine große Bereicherung ist, dass es so viele neue Menschen gibt, die sich auch für meine Partei zum Beispiel auch begeistern. Und das Wichtige ist ja, dass man sich dann auch einbringt. Und einbringen heißt, dass sie verschiedene Lebenswelten in Parteien auch sichtbar machen. Dass es möglichst heterogen ist vom Milieu her, weil wenn sie ein homogenes Milieu in einer Partei haben, dann kommt eine Antwort raus. Wenn sie aber die Vielschichtigkeit der Stadt abbilden wollen, haben alle demokratischen Parteien die Aufgabe, diese Vielschichtigkeit auch in den Parteistrukturen abzubilden. Und zwar nicht nur auf der Ebene der Funktionäre, auf der Ebene der Abgeordneten. Das heißt, dass auch sichtbar wird, dass zum Beispiel in Kiezen, wo viele Menschen mit Migrationsgeschichte leben, dass dort auch Abgeordnete diese Kieze vertreten, die die Lebensgeschichten dieser Menschen auch kennen. So, oder dass wir eine Stadt sind, wo der Anteil der Frauen in der Bevölkerung sich auch in den Parlamenten abbilden muss. So, und alle Parteien haben da die Aufgabe, besser zu werden. Und wenn ich jetzt auf meine Partei gucke, ich bin sehr stolz auf meine Partei, weil wir in Mitte ein sehr gutes Team haben, was auch zusammenarbeitet, um gute Politik vor Ort zu machen und dass wir als Partei vor Ort zum Beispiel uns auch der Probleme annehmen. Also wenn ich an den Leopoldplatz denke zum Beispiel, das war ein großes Aufregerthema. Wir haben dort ein Problem mit vielen, vielen suchtkranken Menschen. Wir haben dort aber auch ein Kriminalitätsproblem. Ich habe oft mit der Polizei auch darüber schon gesprochen. Dann haben wir nie gesagt, oh ja, nee, das machen wir jetzt aber nicht, weil das hat mit der Polizei zu tun, sondern wir haben uns mit der Polizei getroffen, die Bezirksbürgermeisterin hat sich da auch sehr, sehr aktiv engagiert, es wird viel getan, um den Leopoldplatz auch aufzuwerten, um auch Angsträume zu beseitigen, aber auch um suchtkranken Menschen zu helfen vor Ort und ich finde, so muss Politik sein, sich den Problemen auch vor Ort stellen und dafür gute Lösungen haben.
Wenn Sie jetzt, also ich springe jetzt mal wieder ein Jahr nach vorne, diese 400 Tage. Wir haben jetzt irgendwann in einem Jahr die Abgeordnetenhauswahl. Angenommen, die Grünen landen in der Regierung und sie könnten sich jetzt zwei Maßnahmen aussuchen, die sofort umgesetzt wurden. Welche wären das?
Naja, ich glaube, was wir in Berlin ganz, 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 ganz dringend brauchen, ist, wenn ich mir die soziale Situation in Berlin angucke, dass wir wirklich ein Maßnahmenpaket entwickeln, und umsetzen müssen in der Regierung, das den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt stärkt. Und ich mache es mal konkret, weil das ja so sehr allgemein ist.
Das ist ja sehr allgemein, ja.
Ne? Mhm. Also das würde für mich heißen, wir brauchen Lösungen, damit weniger Menschen in unserer Stadt zwangsgeräumt werden. Wir müssen da viel, viel besser werden. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Es gibt mehrere tausend Zwangsräumungen in Berlin und man kann da auch schon versuchen, was über die Sozialämter zu machen, dass wir auch aufsuchend da arbeiten. Das passiert nur unzureichend, auch um Wohnungslosigkeit abzuwehren, damit die Menschen in ihrer Wohnung bleiben können. Und ein anderes Thema, was ich natürlich da auch wahrnehme, ist, dass wir sicherstellen müssen, dass soziale Infrastruktur auch langfristig gut bezahlt wird. Und was wir in Berlin brauchen, wenn meine Partei in die Regierung kommt, ist natürlich, wir sind die Grünen, wir brauchen mehr Klimaschutz. So, und wir müssen aufhören mit einer Partei, wie wir sie jetzt in der Regierung haben, die die ideologischste Partei, die gerade in Berlin Verkehrspolitik macht, ist die CDU. So, und wir brauchen endlich wieder eine Politik, die Klimaschutz umsetzt und die auch die Verkehrswende ernst nimmt. Das heißt nicht, dass man in allen Straßen alles machen kann. Ich habe ja eben gesagt, Politik darf man nicht durch eine Schablone betrachten, sondern man muss sich immer Gegebenheiten vor Ort anschauen. Aber dass aufgehört wird, Klimaschutzmaßnahmen in den Kiezen zu blockieren. Das passiert gerade. Und wir brauchen als Stadt auch wieder so einen neuen Aufbruch. Also ich nehme wahr, wenn ich mir jetzt diese schwarz-rote Regierungszeit angucke, das ist eine so schlechte Verwaltung. Also wir reden darüber, dass Berlin eine 4 Millionen Einwohnerstadt sein wird demnächst. Wir wollen Metropole sein, wir wollen gut sein und wir schaffen es nicht in Berlin, Probleme, die wir in vielen Bereichen haben, wirklich entschlossen anzugehen. Und ich wünsche mir einfach, gerade wenn meine Partei in die Regierung kommt, wir müssen als Politik diese Entschlossenheit haben, dass wir uns in die Augen gucken und sagen, ey, wir sind jetzt dafür gewählt, um diese Probleme wirklich zu lösen und nicht irgendwie an den nächsten Wahlkampf zu denken und sich parteipolitisch zu profilieren, sondern dass gerade im sozialen Bereich, aber auch in der Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort Probleme angegangen werden ohne Scheuklappen.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das mal so stehen. Gucken wir mal, was wird. Was wird.
Wir werden sehen.
Genau. Nächstes Jahr im September. Bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit.
Genau.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt erstmal die letzte Episode vor der Sommerpause. Herzlichen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie mögen, gerne bis Anfang September, dann kommt nämlich hier die nächste Episode. Gast wird noch nicht verraten, aber wie gesagt, wenn Sie mögen, schalten Sie gerne wieder ein. Haben Sie eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.